Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Es ist die höchste Ehre, die ein Physiker jemals erwerben kann. Und man ist etwas überwältigt dadurch. Und die vielen Briefe und die vielen Glückwünsche sind eine große Freude.
Maria Köppert-Meyer. 60 Jahre nach Marie Curie war sie erst die zweite Frau, die einen Nobelpreis für Physik erhielt. Aber anders als die Experimentalphysikerin Marie Curie war Maria Köppert-Meyer eine Theoretikerin, repräsentierte also das angesehenste Fachgebiet innerhalb der Physik. Ohne die Hilfe zahlreicher Männer hätte es Maria Köppert-Meyer nie geschafft. Da war zunächst ihr Vater Friedrich Göppert, Medizinprofessor in Göttingen. Ihr Vater hatte ihr immer eingeschärft: Werde nie eine Frau, wenn du groß bist. Was er damit meinte war: Werde nie eine Frau, die ihr Leben mit Kochen, Putzen, Einkaufen und Kinderhüten verbringt. Für ihre Eltern war keine Frage, dass Maria Göppert studieren musste. Sie entschied sich für Mathematik. Ihr Mitnobelpreisträger von 1963, Eugene Wigner, erinnert sich:
Ich habe Frau Meyer kennengelernt, als sie noch Maria Göppert hieß. Es war eine hübsche junge Dame in Göttingen. Und ich war ein Jahr lang in Göttingen und habe sie dort kennengelernt.
Die Menschen, die sie damals kannten, beschreiben sie alle als sehr schön, aber auch als kühl, beherrscht und unnahbar. Göttingen war damals das unumstrittene Mekka der Mathematik, was auch auf die Physik ausstrahlte. Der damals führende Mathematiker David Hilbert war nämlich der Meinung, dass die Physik viel zu kompliziert sei, als dass man sie den Physikern alleine überlassen könne. Maria Göppert fand denn auch die Quantenmechanik so spannend, dass sie schließlich von der Mathematik zur Physik hinüberwechselte. Und die so abweisend wirkende Studentin verliebte sich in einen US-amerikanischen Kommilitonen, Joe Meyer. 1930 heirateten die beiden. Im selben Jahr legte sie ihre Doktorprüfung ab. Ihre Prüfer, James Franck und Adolf Windaus, waren bereits Nobelpreisträger. Maria Köppert-Meyer hatte in Göttingen die denkbar beste Ausbildung erhalten, die man auf dieser Welt in Physik erhalten konnte, und hätte ihr Leben beinahe doch als Hausfrau beendet. Sie zog mit ihrem Mann nach Amerika, der an der Johns Hopkins Universität eine Professur für Chemie angenommen hatte. An den meisten Universitäten gibt es geschriebene oder ungeschriebene Regeln, nach denen Eheleute nicht gleichzeitig beschäftigt werden dürfen. Und in der Praxis ist es immer die Ehefrau, die in solchen Fällen zurücksteckt. Maria Köppert-Meyer hatte wenigstens das Glück, Joe Meyer geheiratet zu haben. Der wollte sich nicht über Kinderkram unterhalten, wenn er nach Hause kam, sondern über Wissenschaft. Dafür hatte er schließlich eine Physikerin geheiratet. So konnte sie bei ihrem Nobelpreis auf ein erfülltes Leben zurückblicken.
Meine Kinder sind erwachsen und sind nicht mehr zu Hause. Das ist nur mein Mann und für den habe ich immer Zeit. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, Statistical Mechanics.
Bereits damals muss sie einen beträchtlichen Ruf gehabt haben. Das beweist die Tatsache, dass sie während des Zweiten Weltkriegs in das Manhattan Project eingebunden wurde. Manhattan Project war der Codename für den Bau der Atombombe. Und Maria Göppert-Meyer war an der Aufgabe beteiligt, den Sprengstoff für die Atombombe zu gewinnen, ein bestimmtes Uranisotop. Diese Aufgabe war so geheim, dass sie nicht einmal mit ihrem Ehemann darüber reden durfte. Ihr Heimatland Deutschland hatte das Glück, früh genug aus dem Zweiten Weltkrieg auszuscheiden, sodass die erste Atombombe über Japan gezündet wurde.
Damals war Kernphysik noch nicht sehr entwickelt und ich bin eigentlich erst Kernphysikerin geworden, als ich nach Chicago kam, nicht vorher.
In Chicago hatte Enrico Fermi im Zusammenhang mit dem Manhattan Project den ersten Atomreaktor der Welt gebaut. Chicago war dadurch zum Zentrum der Atomforschung in den USA aufgestiegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sich alle Fachleute einig, dass Maria Göppert-Meyer dorthin gehörte. Und wie bekam man die Frau eines Universitätsprofessors nach Chicago? Man bot ihrem Mann Joe eine Professur an der Universität an. Zum ersten Mal in ihrem Leben erhielt aber auch Maria Göppert-Meyer wenigstens einen Professorentitel und ein eigenes Büro, aber immer noch kein Gehalt. Hier in Chicago hatte sie nun Gelegenheit, sich in die Kernphysik einzuarbeiten. Vor allem faszinierte sie ein Problem. Von den chemischen Elementen kommen manche auffällig häufig vor, Calcium zum Beispiel oder Zinn. Sie scheinen besonders stabil zu sein. Die chemischen Elemente unterscheiden sich durch ihre Atomkerne voneinander, genau genommen durch die Zahl ihrer Protonen im Atomkern. Man kann also die chemischen Elemente einfach nach ihrer Protonenzahl durchnummerieren, so sind sie auch im Periodensystem angeordnet. Calcium hat dann zum Beispiel die Ordnungszahl 20, also 20 Protonen im Atomkern. Zinn hat die Ordnungszahl 50. Bestimmte Elemente stechen durch ihre Häufigkeit hervor. Das Element mit der Ordnungszahl 2, das ist Helium, die 8, das ist Sauerstoff, die 20, das Calcium, die 28, die 50 und die 82. Die Chemie verliert dabei zwar alle sinnlichen Qualitäten und nur ein Zahlengerüst bleibt übrig. Aber irgendetwas muss an diesen Zahlen besonders sein. Eugene Wigner prägte dafür den Ausdruck magische Zahlen.
Man kannte die Zahlen früher, als man die Erklärung der Zahlen kannte. Und man wusste, dass da etwas Besonderes auftritt. Deshalb habe ich gedacht, dass der Ausdruck magische Zahlen oder Magic Numbers, wie man das in Englischen sagt, treffend ist. Und das hat auch Wurzel gefasst.
Es gibt in der Physik ein Modell, das sich immer wieder als überraschend anregend erwiesen hat. Das Sonnensystem. Wie die Planeten um die Sonne fliegen, so fliegen die Elektronen um den Atomkern. Diese Vorstellung wird als Borsches Atommodell noch heute in der Schule unterrichtet. Vielleicht, so überlegte Maria Göppert-Meyer, konnte man dieses Modell auch auf den Atomkern anwenden. Der Atomkern besteht außer aus den Protonen auch noch aus Neutronen. Wenn die Protonen und die Neutronen wie Planeten sind, um welche Sonne fliegen sie dann? Die Vorstellung schien keinen Sinn zu machen. Maria Göppert-Meyer ordnete die Protonen und die Neutronen aus dem Atomkern trotzdem versuchshalber in Schalen an, so wie eine Zwiebel aus Schalen besteht.
Es ist ziemlich erstaunlich, dass ein solches Modell wirklich Eigenschaften des Kerns erklären kann. Wenn es das nicht hätte tun können, hätten wir heute nicht den Nobelpreis. Das Schalenmodell ist ganz analog dem Modell der Elektronen in Atomen. Die Neutronen und Protonen, die im Kern sind, bewegen sich auf Bahnen, elliptischen Bahnen, wie die Planeten um die Sonne. Und außerdem spinnen sie um ihre eigene Achse.
Die Planeten fliegen nämlich nicht nur um die Sonne, sie drehen sich auch noch um ihre eigene Achse. In der Sprache der Physiker haben sie einen Spin. Die Erde zum Beispiel dreht sich von oben, vom Nordpol aus betrachtet, gegen den Uhrzeigersinn. Das könnte Zufall sein. Aber der Mars dreht sich ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn, der Jupiter dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, überhaupt drehen sich beinahe alle Planeten gegen den Uhrzeigersinn. Das ist wohl kaum mehr ein Zufall, sondern hat damit zu tun, dass die Planeten auch alle in derselben Richtung um die Sonne fliegen. In der Sprache der Physiker ist der Spin der Planeten mit ihrer Bahn gekoppelt. Und diese Vorstellung ließ sich auch auf den Atomkern übertragen, denn auch Protonen und Neutronen haben einen Spin, während sie auf ihrer Bahn durch den Atomkern fliegen.
Es ist etwa so wie bei einem Tanz. In einem Tanzsaal gehen die Paare in einer bestimmten Richtung um den Saal herum und außerdem, jedenfalls bei einem Walzer, drehen sich die Paare um ihre eigene Achse. Jeder, der jemals einen schnellen Wiener Walz getanzt hat, weiß, dass es einen Unterschied macht, ob man rechts oder links tanzt. Und das ist die Kopplung von Spin und Bahn im Kern. Das war eigentlich der wesentliche Punkt der Entdeckung von Jensen und mir.
Die Tanzpaare bilden gleichsam Kreise, während sie durch den Saal tanzen. Und diese Kreise entsprechen den Schalen im Atomkern. Eine schöne Vorstellung. Der Atomkern, ein Wiener Walzer. Wer aber war dieser Jensen? Hans Jensen war der dritte Mann in ihrem Leben, der dafür sorgte, dass sie einen Nobelpreis bekam. Dabei kannte Maria Göppert-Meyer diesen Hans Jensen nicht einmal. Wie so häufig in der Wissenschaft liegen Ideen in der Luft und wer nicht sofort publiziert, wird untergebuttert. Maria Göppert-Meyer zögerte aber, ihre geniale Idee zu publizieren. Immerhin hatte sie gerade erklärt, warum manche Atomkerne so stabil sind, dass sie nicht zerfallen. Und wenn die Schalen der Atomkerne komplett sind, also die Kreise aus dem Wiener Walzer mit Tanzpaaren gefüllt sind, sind sie besonders stabil. Sie hatte damit erklärt, warum die Welt um uns herum existiert und warum manche Elemente besonders häufig sind. Doch Maria Göppert-Meyer traute sich nicht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Zunächst wollte sie Enrico Fermi überzeugen, seinen Namen mit auf die Veröffentlichung zu setzen. Der aber lehnte mit dem Argument ab, dann würde die ganze Welt glauben, es sei seine Idee gewesen. Ihr Ehemann Joe schäumte beinahe vor Wut und endlich raffte sie sich auf, einen Artikel für die Fachzeitschrift Physical Review zu schreiben. Da war es beinahe schon zu spät, Denn einen Monat zuvor hatte der Heidelberger Physiker Hans Jensen genau dieselbe Idee in einer deutschen Zeitschrift veröffentlicht. Die Physikgeschichte ist voll von Geschichten über Prioritätenstreite. Als Frau, die zu allem Überfluss einen Monat zu spät veröffentlicht hatte, hätte Maria Göppert-Meyer in einem Prioritätenstreit mit Hans Jensen wahrscheinlich keine Chance gehabt. Hans Jensen war aber so anständig anzuerkennen, dass sie unabhängig voneinander zum selben Ergebnis gekommen waren. Er war neugierig auf diese Frau, wollte sie kennenlernen und später haben die beiden gemeinsam ein Lehrbuch der Kernphysik geschrieben, bei dem ihr Name an erster Stelle steht. Als sie dann den Nobelpreis erhielt, konnte Maria Göppert-Meyer leichthin sagen:
Es war eine Freude, denn das macht es doch klar, dass es eben richtig war. Wenn zwei unabhängig dasselbe finden, ist es gewöhnlich etwas, das wirklich stimmt.
Der Physiknobelpreis von 1963 wurde dann folgendermaßen aufgeteilt. Eugene Wigner erhielt die Hälfte, weil er die richtige Frage gestellt hatte. Und Maria Göppert-Meyer und Hans Jensen teilten sich die andere Hälfte, weil sie die richtige Antwort gefunden hatten. Anscheinend haben alle drei diese Aufteilung als gerecht empfunden. Maria Göppert-Meyer ist 1972 gestorben, aber ihre magischen Zahlen befruchten die Kernphysik noch heute. Diese Zahlen lauten 2, 8, 20, 28, 50 und 82. Und wie das mit guten Theorien so ist, kann man auch die nächste Zahl ausrechnen. Sie müsste 126 lauten. So viele Elemente gibt es aber nicht im Periodensystem der chemischen Elemente. Einer der wenigen Orte auf dieser Welt, wo neue Elemente erschaffen werden, ist die Gesellschaft für Schwerionenforschung bei Darmstadt. Dort wird weiterhin mit der Theorie gearbeitet, die Maria Göppert-Meyer damals geschaffen hat. Sigurd Hofmann leitet die Arbeitsgruppe, die inzwischen das Periodensystem um mehrere neue Elemente erweitert hat.
Das erste neue Element, was wir hier in Darmstadt gemacht haben, war Element 107, was später den Namen Borium erhielt, abgekürzt BH. Und schon ein Jahr später, im Jahr 1982, wurde Element 109 entdeckt, was auf den Namen Meitnerium getauft wurde. Und im Jahr 84 dann Element 108, was den Namen Hassium erhielt.
Hassium steht für Hessen. So ist also das Land Hessen dank der Gesellschaft für Schwerionenforschung auf jedem chemischen Periodensystem dieser Welt vertreten. Die neu geschaffenen Elemente zerfallen innerhalb von tausendstel Sekunden schon wieder. Aber wenn die Theorie mit den magischen Zahlen stimmt, dann müsste die Lebensdauer dieser Elemente wieder zunehmen, je weiter man im Periodensystem in Richtung der magischen Zahl 126 vorankommt. Seit den Zeiten von Maria Göppert-Meyer ist die Theorie verfeinert worden. Die Schalen haben Unterschalen erhalten und das Schöne daran ist, die nächste magische Zahl lautet gar nicht 126, sie lautet 114.
Das eigentliche Ziel unserer Arbeiten ist es, mit den Kernreaktionen zu dieser Insel der Stabilität vorzudringen, die nach theoretischen Überlegungen bei Element 114 erwartet wird, aber bei sehr viel mehr Neutronen, als wir sie im Labor erzeugen können.
Denn nicht nur die Zahl der Protonen, nach denen die Elemente im Periodensystem angeordnet werden, muss eine magische Zahl erfüllen, sondern auch die Zahl der Neutronen. Noch fehlt es an Ideen, wie man diese sogenannte Insel der Stabilität erreichen könnte. Es wäre die Entdeckung einer Welt aus Atomen, die sehr viel schwerer als Blei sind. Aber immerhin sind in Darmstadt auf dieser Suche schon 6 neue Elemente entdeckt worden.
Element 107 ist das Borium, Element 108 das Hassium, 109 Meitnerium, 110 Darmstadtium und 111 als letzt benanntes Röntgenium und Element 112 steht noch aus.
Soll heißen, Element 112 fehlt noch ein Name. Wie wäre es mit Göppert-Meyerium?